Wenn ich König wäre, so haben wir so eine kleine Predigtserie zwischendrin. Letzten zwei Mal haben wir so über König Hiskia geredet. Und dann ist ja das Spannende, irgendwann kommt ein neuer König, das heißt, der Alte ist gestorben. Und dann gibt es ein Erbe. Ist jetzt nicht immer so das lustigste Thema, über Erbe zu reden. Und trotzdem mal, ne, das ist so ein Aspekt, wir sind gerade ihr seid heute das erste Mal da, Texte aus der Chronik an, und es ist spannend zu sehen, wie das immer wieder weitergeht und wie einer übernimmt. Und dann kann man sagen, es gibt sowas wie ein geistliches Erbe, und dann kann man sagen, was ist das? Was ist das, was einer übernimmt? Und unter geistlichen Erbe kann man zum einen Erfahrungen feststellen. Der Hiskia, die Erfahrung, die er gemacht hat mit Gott. Als er angefangen hat, ne, die Tore am Tempel aufzumachen. Die Erfahrung, die er gemacht hat, als Jerusalem belagert worden ist, in Problem, wie man sich auf Gott verlassen kann, wie Beten hilft. Oder Erkenntnisse, die man macht. Es gibt so Erkenntnisse, die gibt einer dem anderen weiter. Nicht nur Erfahrung, sondern wer Gott ist. Und das dritte, ein Lebensstil. Ja, bei dem Hiskia hat sich einer rausgeprägt. Und dann ist es spannend zu sagen, und dann, was macht eigentlich der Nächste damit? Sag mal, ein herausfordernder Gedanke, sag mal, was ist so dein geistliches Erbe? Also reden jetzt über das geistliche Erbe, ne, das Finanzielle, das musst du selber sehen. Aber was ist das geistliche Erbe, was du von Eltern, Großeltern oder übernommen hast? Ich habe mal gedacht, um das plastischer zu machen, ich zeige euch mal das geistliche Erbe unserer Gemeinde. Das ist jetzt, doch, man kann es sehen. Versuch es mal zu erklären. Also, hier haben wir einen netten Menschen, der war sozusagen einmal... Ja, der Vorgänger des heutigen sächsischen Landesbischofs. Das ist Philipp Jakob Spener. Der war Oberhofprediger, so hieß das damals. Ist dann aber dort auch rausgegangen, war in Frankfurt lange Zeit. Und der ist so Begründer dessen, was man Pietismus nennt. Leipzig war damals übrigens eine Hochburg des Pietismus, muss man dazu mal sagen. Pietismus heißt, was heißt das eigentlich? Ein Leipziger Student hat das mal so gesagt, was ist ein Pietist? Ein Pietist ist einer, der mit Sorgfalt die Schrift studiert und auch ein Leben danach führt. Finde ich, ist auf einen Nenner gebracht, ne? Das war heiße Auseinandersetzung, hat er gebracht. Das ist so das. Er hat auch das begründet, was Gemeinden heute noch machen, so Bibelgruppen, Hauskreise. Dass Menschen sich zusammensetzen und sagen, das lesen wir in der Schrift und fragen, was bedeutet das für uns heute. Spener, dann haben wir hier, das ist Halle, auch hier gleich um die Ecke, die Frankischen Stiftungen. Wir haben diese im Sommer mal geschafft, wir sind mal durchgelaufen. Das ist praktisch eine Stadt in der Stadt. Und der Franke war eigentlich Theologieprofessor. Also manchmal packen die auch was Gutes. Und dem war das ein Anliegen, dass Kinder, die benachteiligt werden, dass sie in die Schule gehen können, Straßenkinder. Und daraus ist eine eigene Stadt in Halle erwachsen, einfach weil er gesagt hat, ich habe Verantwortung vor Gott, dass in dieser Welt sich was ändert. Das ist Pietismus. Das andere, das hier gehört zu Zinzendorf. Ja, also ihr kommt Oberlausitz, muss ich euch nichts sagen. Ne? Zinzendorf, Herrnhut. Herrnhut waren die ersten evangelischen Christen in der Kirchengeschichte, die wieder Missionare ausgesandt haben wie Paulus. Nach Nordamerika und nach Indien. Weiß nicht, wer sich an Christian Samratsch noch erinnert, der war mal zeitlang hier in Gemeinde, ein indischer lutherischer Pastor, der hat zu dieser Kirche gehört, die von den Herrnhutern da gegründet worden ist. Und die Herrnhuter haben auch in Sachsen unwahrscheinlich Missionen gemacht. Die sind zum Beispiel an allen Flüssen, so von Mündung bis möglichst so weit sie gekommen sind, gegangen und haben dort Schriften verteilt und missioniert, Leute zum Leben mit Gott eingeladen. Ein ganz lieber Kollege, der leider schon gestorben ist, der hat das so ein bisschen erforscht und hat gesagt, wo die Herrnhuter in Sachsen nicht hingekommen sind, gibt es auch heute keine lebendige Gemeinde. schon spannend. Geistliches Erbe. Oder dann haben wir hier noch den. Das ist Elias Schrenk. Den kennt heute keiner mehr. Elias Schrenk, das ist 1800 noch was. Der war eigentlich Missionar in Afrika, kam dann mit Gelbsucht von Afrika zurück, von der Goldküste, und hat sich dann in Bern niedergelassen, in der Schweiz. Und ist dann immer zu Evangelisationen eingeladen worden. Und er hat das, was wir Evangelisationen kennen, also wie Parzani und so, das hat er eigentlich in Deutschland den Durchbruch gegeben. Es ist auch eine Bewegung entstanden, hieß Evangelisationsbewegung. Aus dieser Evangelisationsbewegung ist dann das geworden, was heute der Evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband ist. Und dazu gehört dann auch das, falls der Fritz zuguckt. Fritz, Grüße nach St. Krishona. Das ist die Kirche von St. Krishona. Das fing dann dort an, ungefähr so 1840, 50 auch, dass überall in Deutschland, man hat damals Bibelschulen gesagt, also die haben gesagt, wir tun dem Theologiestudium noch was entgegenstellen, nämlich eine Befähigung von Nicht-Theologen. Die haben dann so am Anfang 1 bis 2 Jahre, heute sind es 5 Jahre Ausbildung bekommen, heute ist es schon zu einem Theologiestudium ausgewachsen, aber Krishona deshalb nochmal, weil es da auch so was gab wie Heiligungsbewegungen. Also mal extra Abend machen, ganz spannend, Heilungsbewegung heißt nicht, die Leute wollten besser sein, sondern die haben begriffen, Jesus rettet mich jetzt und er verändert mein Leben. Und in meinem Leben darf sich etwas widerspiegeln von der Liebe Gottes. Geistliches Erbe. Die Frage ist immer, was machst du mit dem Erbe? Und da würde ich euch gerne einladen, ich hoffe, habe ich eine MP3-Datei da drin? Ja, bin jetzt aber froh. Miteinander einladen. Wer möchte mitzulesen? 2. Chronik 33. Bevor wir das machen, du drückst dann weiter, noch so eine kurze Einführung. Nicht erschrecken über diesen Bibeltext. Ich habe heute nach dem Mittagessen noch mal gelesen, habe gedacht, willst du es wirklich machen? Aber habe gedacht, doch, wisst ihr, warum ich vorbereitet, das machen wir jetzt. Wir hören uns mal an, was die Chronik über König Manasse sagt.
Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und errichtete den Baalen Altäre und machte Bilder der Aschera und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Hause des Herrn, von dem doch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name sein ewiglich, und baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben-Hinnom und achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei und trieb Zauberei und bestellte Geisterbeschwörer und Zeichendeuter und tat viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Er stellte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, ins Haus Gottes, von dem Gott zu David gesagt hatte und zu seinem Sohn Salomo: In diesem Hause zu Jerusalem, das ich erwählt habe, vor allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich und will nicht mehr den Fuß Israels weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern bestimmt habe, sofern sie halten und alles tun, was ich ihnen durch Mose geboten habe, nach dem ganzen Gesetz, den Geboten und Rechten. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertilgt hatte. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Darum ließ der Herr über sie kommen die Obersten des Heeres des Königs von Assur. Die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn seinem Gott und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und erhörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Danach baute er die äußere Mauer an der Stadt Davids westwärts zum Gihon hin, im Tal und wo man zum Fischtor hineingeht, und führte sie um den Ofel und machte sie sehr hoch. Und er legte Hauptleute in alle festen Städte Judas. Er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem und warf sie hinaus vor die Stadt. Und er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch dem Herrn, ihrem Gott. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und sein Gebet zu seinem Gott und die Reden der Seher, die zu ihm redeten im Namen des Herrn, des Gottes Israels, siehe, das alles steht in den Geschichten der Könige von Israel. Und sein Gebet und wie der Herr ihn erhörte und alle seine Sünde und Missetat und die Stätten, wo er die Opferhöhen baute und die Bilder der Aschera und Götzenbilder aufstellte, ehe er sich demütigte, siehe, das steht geschrieben in den Geschichten der Seher. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in seinem Hause. Und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stadt.
So was steht auch in der Bibel. Das ist schon, also für mich ist das was ganz Spannendes, weil das so was ganz Normales ist. Da sind Eltern, sind Großeltern, die haben Jesus lieb, die dienen Gott, sie leben mit Gott. Und irgendwie hat man den Eindruck, Gott hat keine Enkelkinder. Warum übernimmt die nächste Generation manchmal das, manchmal nicht? Wir wissen es nicht. Und der Hiskia, das war ja wirklich die herausragende Person. Also es gibt nur zwei Könige nach David, die positiv benannt waren. Das ist Hiskia und das ist Josia. Alle anderen, die fallen völlig durchs Raster. Da ist immer nur Daumen nach unten. Sondern die haben nur Zeug gemacht. Woher ist das? Liegt es daran, mit 12 plötzlich König? Hat er die falschen Berater? Der hat halt nicht unseren Teenkreis besucht, ne? Das ist so die Sache, wenn man sich das anguckt. Gibt auch Könige, wird beschrieben, solange einen Priester, der hat einen der Könige begleitet, solange der lebte, ging das alles gut. Der hatte halt niemand. Vielleicht ist es das eine. Die Frage, ne? Wer prägt? Oder war es der Druck der Umwelt? Also die Sachen, die er gemacht hat, das war völlig normal. Also ringsumher. Wenn man so das Kleine, es geht ja jetzt nicht mal so, wer sich historisch ein bisschen auskennen möchte, es geht ja wirklich bloß um Jerusalem und Juda. Also das Ganze im Norden, Samaria und alles schon weg, das ist alles fremdbestimmt. So ein ganz, ganz kleiner, so halb Sachsen höchstens. Alle anderen machen es anders und die haben Erfolg. Ist das vielleicht so eine Möglichkeit zu sagen, wenn die anderen schon Erfolg haben, dann muss was dran sein. Wie gehe ich mit geistlichem Erbe um? Was mache ich? Das, was hier beschrieben wird, das ist schon starker Tobak. Ne? Halt. Vielleicht kann man es unter diese Stichworte bringen. Verspielt, verprasst. Vergessen. Da kommen so Worte, ne? Nach der Weise der Heiden. Also sozusagen, warum muss ich das anders machen? Hat den Immanuel gesegnet. Irgendwann kommt er von der Schule nach Hause und sagt, warum läuft das bei uns anders? Das sind so die normalen Dinge. Und die meisten Dinge passieren ja auch nie von jetzt auf nachher. Wir reden über 55 Jahre Regierungszeit. Das ist eine lange prägende Zeit. Ich kann es ganz locker sagen, das kann ich noch nicht überblicken. Schön, ne? Und dann merkt man so ein paar Dinge. Er macht im Hause des Herrn einen zweiten Altar. Das heißt nicht, dass er das eine abschafft, sondern er baut noch eine zweite Möglichkeit zu sagen, das geht aber vielleicht auch. Aber nur mal zu gucken, ne? Was bedeutet das, was wir hier beschrieben bekommen? So eine Absicherung. Vielleicht, wenn das eine nicht klappt, dann nehme ich noch das andere. Und dann merkt man es aber, es kommt immer noch was dazu. Wahrsagerei und das ist ganz spannend, wenn man Menschen beobachtet. Wenn ein Gott nicht mehr reicht, schwindet die eigene Kraft, überhaupt vertrauen zu können. Wenn ein Gott nicht reicht, dann schwindet die Kraft, irgendetwas noch vertrauen zu können. Weil dann brauche ich da noch eine Meinung und da noch was. Muss ich mich da vielleicht absichern? Ja, die Sehnsucht zu sagen, dass die Sterne mir Orientierung geben. Ja, geben sie, falls du segeln kannst. Wenn du draußen rumläufst, dann kannst du, wenn du dich auskennst, kommst du schon irgendwo an. Nur fürs Leben bringen die keine Orientierung. Eigentlich hatte das Israel gelernt. Du sollst das nicht. Gott verbietet das ja nicht, sondern weil Israel hat eine ganz andere Blickrichtung gehabt. Zur damaligen Zeit waren die Gestirne immer noch Mächte, Götter. Irgendetwas, was Menschen sozusagen bewegt. Und dann kommt dieses kleine Volk aus der Wüste und sagt, nee, wir haben da, das hat Gott uns gesagt, ne, schlagen ihre Tora auf, erstes Kapitel, 1. Mose steht drin. Und Gott setzte die Lichter an den Himmel. Und das ist von der Sprache her wirklich so, er setzte sie wie Lampen dahin. Es gibt immer lustige Theologen, die sagen, ja, das ist ein altes Weltbild. Nein, das hat mit Weltbild nichts zu tun. Das erzählt uns etwas. Das soll sagen, nee, die Sterne, das sind keine Götter, das sind nur Lampen. Musst du keine Angst haben. Aber wenn du keine Orientierung hast, hast du vor allem Angst. Und dann willst du dich absichern. Oder einer der heftigsten Sätze, die er hier bringt, ich umschlage, und da stand das, und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen. Leute, im frommen Israel, also die Forscher sind da noch hin und her gerissen. Die einen sagen, ja, das war nur so was Rituelles, so mal kurz über den Grill halten oder so, als Reinigungszeremonie. Andere reden davon, nee, der Ausdruck ist ganz klar Menschenopfer. Gott verboten, strengstens. Aber dort, wo Orientierungslosigkeit herrscht, dort passieren Menschenopfer. Das ist bis heute so. Dazu müssen die Kinder nicht umgebracht werden. Aber wie viel Zeit geht bei Kindern weg? Weil Gesellschaft eigentlich immer nur noch auf Geld aus ist. Das sind die Auswirkungen. Die Auswirkungen, eine andere Auswirkung, was mich völlig verdutzt macht, ist kein Satz ist, dass ein Priester, ein Levit, ein Prophet, von Propheten kommt er noch, aber kein Bürger aufsteht und sagt, das ist falsch. Das darf einen schon nervös machen. Wenn das Korrektiv fehlt, wenn Gott Menschen laufen lässt und nicht mehr korrigiert, wenn Gott nicht mehr in mein Leben hineinredet, dann ist es Gerichtshandeln. Das sagt Paulus im Römer 1. Weil sie ihn nicht erkannt haben, hat Gott gesagt, macht doch, was ihr wollt. Dürft ihr gerne. Und ihr werdet sehen. Und aus dem wurde im Königebuch noch deutlicher beschrieben, wurde eine Blutherrschaft. Das war ein Tyrann. Und dann auch, und Gott redet durch Propheten zu ihm. Dann kommt das. Also, der wollte auch nur hören, was ihm angenehm ist. Das ist wie bei 80% der evangelischen Christen auch heute. Also Verkündigung, die mich aufbaut, wo alles ist, wie toll das ist und nochmal seelsorgerlich ein Streicheln übers Herz, das ist alles gut. Aber dort, wo plötzlich einer sagt, nee, Moment, das ist falsch, so geht's nicht. Der verdrängt's. Mit geistlichem Erbe umgehen. Und dann kommt das eben, dann sieht's ruiniert aus. Geistliches Erbe. Leute, die meine Bilder kennen, wissen so mit den Dingen wie Lost Places. Ich mag das sehr. So Villen, die eigentlich mal schön waren, wo du noch ein bisschen was an Stuck siehst. Aber du merkst, ist so wie es jetzt aussieht, ruiniert. Und dann? Was sagt Gott? Gott schweigt eben nicht. Er bringt seine Propheten. Und mit diesen Propheten geht er um. Er hört nicht mehr zu. Und dann spricht Gott auch durch Situationen. Das ist schon das Spannende. Den Propheten hört er nicht mehr zu. Und wie steht, darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres des Königs von Assur, die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott. Jetzt wird spannend. Mal gucken hier. Es passiert etwas, was Gott schon lange, lange vorher gesagt hat. Wenn du aber kommst, dann will ich das machen. Das war mit Ansage, kannst du lesen, 5. Mose, steht es schon alles drin. Dann passiert etwas, was ganz selten in dieser Art und Weise passiert. Von König Manasse wird es gesagt, dort in der Gefangenschaft, auf einmal geht der in sich und fängt neu an. Er demütigt sich. Ich habe das mal ein bisschen versucht, deutlich zu machen. Also, warte mal. Halt. Da ist Gott. Und als Mensch, der dreht ihm den Rücken zu. Wie kommt es dazu, zu diesem einen Wort, bekehren? Gott fängt an, redet zu Menschen, in seinem Wort, in Situationen. Und lädt ihn ein, zu sagen, komm doch zurück. Das ist Gottes Rufen hinein. Wenn ich davon ausgehe, von geistlichem Erbe zu reden, das macht man dann nicht ohne Gott, der sagt, du, und ich rede in dein Leben hinein. Durch Dinge, die ich sage, und manchmal auch durch Situationen, dass ein Mensch wieder hört und zu Gott kommt und ihn anbetet. Von Manasse ist eben dieses Gebet überliefert, in den Apokryphen. Kannst du mal zu dem Gebet die nächste Folie mal kurz überspringen, die brauche ich dann noch. Und das lese ich uns mal vor. In den Apokryphen, also den Teil, den die Lutherbibel manchmal hat, steht als letztes Buch das Gebet des Manasse. Herr allmächtiger Gott, Gott unserer Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs und ihre gerechten Nachkommen, der du im Himmel und Erde und alles, was darin ist, gemacht hast und hast das Meer gebunden durch dein Gebot und hast die Tiefe verschlossen und versiegelt durch deinen furchterregenden und herrlichen Namen, dass jedermann vor dir erschrecken und sich vor deiner großen Macht fürchten muss. Denn nicht zu ertragen ist dein Zorn, mit dem du die Sünder bedrohst, aber die Barmherzigkeit, die du verheißt, ist unermesslich und unausforschlich. Denn du bist der Herr, der Allerhöchste über dem ganzen Erdkreis, von großer Geduld und sehr gnädig, und du bestrafst die Menschen nicht gern. Du, Herr, hast nach deiner großen Güte Buße zur Vergebung der Sünden verheißen. Du hast aber, Herr, du Gott der Gerechten, die Buße nicht bestimmt den Gerechten, Abraham, Isaak und Jakob, die nicht an dir gesündigt haben. Ich aber habe gesündigt, und meine Sünden sind zahlreicher als der Sand am Meer. Und ich gehe gekrümmt in schweren eisernen Banden und finde keine Ruhe, weil ich deinen Zorn erweckt und viel Böses vor dir damit getan habe, dass ich solche gräulichen Götzenbilder aufgestellt und so viel Ärgernisse angerichtet habe. Nun aber beuge ich die Knie meines Herzens und bitte dich, Herr, um Gnade. Ach Herr, ich habe gesündigt, ja, ich habe gesündigt und erkenne meine Missetat. Ich bitte und flehe, vergib mir, Herr, vergib mir. Lass mich nicht in meinen Sünden verderben und lass die Strafe nicht auf mir bleiben, sondern du wollest mir Unwürdigen helfen nach deiner großen Barmherzigkeit. So will ich mein Leben lang dich loben, denn dich lobt das ganze Himmelsheer. Ja, dich soll man preisen, immer und ewig. Amen. Mit dem Gebet, dort kommt das, was ich meine zu entdecken mit geistlichem Erbe. Im Moment, bis zu diesem Moment, sah es aus wie verprasst, verspielt, verdrängt. Und dann kommt es eine Situation, in der gibt es keinen Ausweg mehr. Und dann erinnert er sich an das, was sein Vater gelebt hat, das, was er von David gehört hat. Die kannten sich aus in Chronik. Der Hiskia, ne, der David war sein Vorbild. Und das wird der Bub gehört haben, bis 12 Jahre. Und was hat er von David gehört? Nee, nicht der war perfekt. Der hat nie was gemacht, sondern der ist an der entscheidenden Stelle umgekehrt. Der hat Gott Recht gegeben über sein Leben. Und dann hat er neu angefangen. Wenn geistliches Erbe, dann geht es nicht darum zu sagen, ich kann alles richtig machen, sondern an den Punkten, wo es schief läuft, wie komme ich da wieder raus? Wie kann ich mit Fehlern umgehen, mit falschen Entscheidungen? Es stimmt eben nicht einmal falsch abgebogen im Leben und du kommst sonst wo an, sondern es gibt immer noch ein Zurück. Gott lädt ein zum Umkehren, zum Neuanfang. Was kann man von Manasse lernen? Ich habe mal 3. Gottes Erkenntnis führt zur Selbsterkenntnis. Wer will, kann das Gebet sicherlich noch mal nachlesen. Im Internet findest du auf alle Fälle. Ansonsten Bibel mit Apokryphen. Wer Gott entdeckt, entdeckt sich selbst. Und das ist so gut. Alle anderen erzählen mir sonst was über mich. Die erzählen entweder, dass du richtig toll bist oder dass du blöd bist. Indem einer Gott erkennt, wer Gott ist, merkt er, wer er selber ist. Aber dabei eben nicht stehen bleiben. Aus der Selbsterkenntnis muss eine Sündenerkenntnis werden, zu merken, es ist falsch. War jetzt vorgestern und gestern so eine Tagung des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes und habe auch mit einem Mittag gegessen und da kam er drauf zu sagen, ne, also der Begriff Sünde ist schon schlimm. Ne? Also das heißt nicht, dass jemand moralisch verwerflich ist. Sünde heißt getrennt sein, ein Vorfinden da drin, ups, es ist falsch hier. Das ist Sündenerkenntnis. Nicht zu sagen, du bist an allem schuld und oh, wie bist du schlecht. Sondern zu merken, ich bin am falschen Platz. Da fehlt was. Das ist Sündenerkenntnis, entdecken. Hermann Bessel war mal Landesbischof in Bayern, der hat gesagt, Buße tun heißt Gott Recht geben. Sagen, ja, das stimmt. Und dann darf das auch Sündenerkenntnis, darf zur Gnadenerkenntnis werden. Das finde ich in diesem Gebet so sehr spannend. Weil ich muss nicht dabei stehen bleiben. Das muss man schon sagen, auch Christen, ne, die immer dann, die gern von Sünde reden. Weiß auch nicht, ob sie es gern tun oder so. Manchmal auch der Grund. Es geht darum zu sagen, was ist denn Gnade? Dass Gott sagt, weißt du, ich biete dir meine Hand. Ich sehe es genau, wo du bist und ich möchte gern, dass du zurückkommst. Und das mag ich von dem Manasse lernen, dass er mitten in der Krise, in einer großen geistlichen Krise, für dir selbst verantwortlich war. Na klar, fürs meiste sind wir selber verantwortlich. Ich finde es immer schön, andere verantwortlich zu finden, aber Leute, das meiste haben wir selber verbockt. Und dann zu entdecken, dass Gott sagt, nee, ich lade dich ein, wir fangen nochmal von vorn an. Und dann macht er genau das, was sein Vater Hiskia auch ständig gemacht hat. Ja. Die Folgen seiner Umkehr, er baut auf. Auf einmal wird sein Leben wieder produktiv. Nicht das Destruktive. So ein Strudel, wo er eins nach dem anderen aus Orientierungslosigkeit, wo er Menschen verfolgt hat, ein Terrorregime errichtet hat. Er fängt wieder an aufzubauen. Ein zweites, da setzt Leute ein. Der sorgt für Sicherheit anderer. Wo ein Mensch mit sich selber im Reinen ist, dann ist er auch fähig, auf andere zuzugehen. Ein drittes, er entfernt und wirft heraus, was er selber gemacht hat. Das ist eine Aktion, die kostet Kraft. Zu sagen, Dinge, die ich falsch gemacht habe, einfach mal sagen, das schmeiße ich jetzt weg. Wir sind alle Jäger und Sammler. Und als führte er erneuert den Gottesdienst. Könntest du mal jetzt auf die Folie gehen, wo dieses grüne Buchcover drauf ist? Den Slogan wollte ich gerne nochmal. Zukunft durch Umkehr. Das ist kein parteipolitisches Programm, sondern war der Slogan eines Jubiläums. 1988, ich bin jetzt leider so alt, dass ich sagen kann, ich war schon dabei, da ist der Gnadauer Gemeinschaftsverband, hat 100 Jahre Bestehen gefeiert. Es ist ein Verband, der vertritt ungefähr 400.000 evangelische Christen in Holland, Deutschland, Österreich, Schweiz. Alles Leute, es ist eine große Erneuerungsbewegung, die es heute noch gibt. In verschiedensten Werken, Missionen, Gemeindeverbände. Und damals war das Motto dieses Jubiläums, hieß Zukunft durch Umkehr. Und dazu gab es dann ein Buch, da hat Hans gerufen und habe gedacht, das Bild wird nochmal eingescannt, gedacht, ja genau. Zukunft geht dort, wo Leute anfangen zu sagen, wir merken, wir müssen was anders machen. Es war ganz spannend, dass wir hatten da, damals war das nicht so mit Flyern, das war deutlich vor 89, gab es eine riesen Veranstaltung in Schwarzenberg, in der Waldbühne, die war voll, warst du dabei? Ja, ne, war. Also mit Tausenden von Leuten, mit Sonderzügen, das war schon eine Sache, die mich damals sehr beeindruckt hat, mit 20. Und dann gab es auch am Rande dessen Gespräche, da haben damals, 88, in den Gesprächen der Vorbereitung hohe DDR-Funktionäre gesagt, eigentlich habt ihr mit diesem Motto den Nagel auf den Kopf getroffen. Eigentlich Zukunft haben wir nur, wenn sich was ändern würde. Zukunft gibt es nur durch Umkehr. Ein Jahr später war dieses Regime, Gott sei Dank, Geschichte. Aber das ist mir so eindrücklich geblieben. Letzte Folie, kann ich jetzt hier nicht springen. Ganz viel gesagt, wenn du einen Satz mitnehmen willst von Manasse, hör nie auf, neu anzufangen. Egal wo und wie, und das finde ich das Tolle, das ist so ein gruseliger Mann bis zur Hälfte des Textes. Und er fängt neu an. Wenn es für den Hoffnung gibt, dann doch für mich und für dich auch. Hör nie auf, neu anzufangen. Das ist christliches Leben, deswegen feiern wir das Kreuz. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Ich muss nicht so bleiben. Das ist das, was Evangelium ist. Es gibt Hoffnung. Hör nie auf, neu anzufangen. Wir beten miteinander. Lieber Vater, und so wollen wir dir Danke sagen, dass du einen Neuanfang möglich machst. Immer wieder, zu jeder Zeit, für jeden Menschen. Und danke, dass du deswegen dieses Kreuz in diese Welt gestellt hast, bist für Schuld gestorben, dass Schuld beiseite kommt. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns in diesem Neuanfang aufbrechen lässt. Und wir wollen dich bitten, dass unser Leben ein Zeugnis sein kann, in Schulen, Universität, dort, wo wir arbeiten, in der Nachbarschaft, dass Menschen das mitbekommen, dass der Stein, der auf dem Herzen liegt, wirklich weg kann, dass Altlasten entsorgt werden. Danke, lieber Vater, dass du das schenkst, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen.